Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wisst ihr, was ein Teekesselchen ist? Klar, ein Wort, das mehrere Bedeutungen hat. Ich nehme mal das Wort Birne. Das kann die Frucht am Baum sein. Es kann aber auch eine Glühbirne sein. Die Älteren erinnern sich vielleicht noch daran, dass es auch einmal eine nicht so ganz schmeichelhafte Bezeichnung für einen ehemaligen Bundeskanzler war. Der Advent ist auch sozusagen ein Teekesselchen. Warum? Advent heißt wörtlich Ankunft. Wer da was kommt an? Ja, bald kommt Weihnachten. Okay, ist richtig. Aber bei der Ankunft im Sinne von Advent geht es nicht zuerst nur um ein Fest, was im Kalender steht. Es geht um mehr. Es geht darum, dass Jesus ankommt. Und zwar auf ganz verschiedene Weise. Hören wir dazu den für heute vorgeschlagenen Predigttext, Matthäus 21, die Verse 1 bis 11. Kommt übrigens Zacharja 9 dann zum dritten Mal vor. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr da eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihn Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie: Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte: Wer ist der? Die Menge aber sprach: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Amen. Jesus kommt an, das ist Advent. Und Jesus kommt auf ganz verschiedene Weise an. Darum ist also Advent sozusagen ein Teekesselchen. Wie bei dem Wort Birne gibt es auch beim Advent drei Bedeutungen. Schauen wir uns das genauer an unter der Überschrift: Eine dreifache Ankunft von Jesus. Eine dreifache Ankunft. Die erste Ankunft: Jesus ist in diese Welt gekommen. Wir hören hier in unserem Text von der Ankunft von Jesus in Jerusalem. Er kommt vom Ölberg her. Auf unseren Israelreisen haben wir den Ölberg gesehen. Der Name kommt von den ausgedehnten Olivenanpflanzungen an seinem Westhang. Der Ölberg gehört zu einer 3,5 Kilometer langen Bergkette und ist durch das Kidrontal von Jerusalem getrennt. Da der Ölberg 812 Meter hoch ist, der Tempelplatz aber nur 740 Meter, hat man vom Ölberg aus einen herrlichen Blick auf die Stadt Jerusalem. Nun könnte einer sagen: Ach, Jerusalem ist weit weg, was hat das mit mir zu tun? Jerusalem ist nicht einfach irgendeine Stadt. Jerusalem ist die Stadt, in der Gott ganz besonders handelt. Nicht umsonst ist Jerusalem auch für Juden bis heute eine ganz wichtige Stadt. Und auch für Christen hat Jerusalem eine besondere Bedeutung. Zum Beispiel lesen wir in Offenbarung 21, vorletztes Kapitel der Bibel, von dem neuen Jerusalem. Und dieses neue Jerusalem steht an dieser Stelle sozusagen stellvertretend für die neue Welt Gottes. Da heißt es dann am Anfang auch: einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und wenn Jerusalem stellvertretend für die Welt sozusagen steht, könnte man sagen, Jesus kommt in Jerusalem an, heißt letztlich, Jesus kommt in dieser Welt an. Und das feiern wir zu Weihnachten. Jesus ist in diese Welt gekommen, um im Advent bereiten wir uns darauf vor, das zu feiern. Und auch der Weg von Jesus, der ganze Weg auf dieser Erde, ist schon mit dieser Ankunft in Jerusalem sozusagen vorgezeichnet. Dieser Weg von Jesus auf dieser Erde, es war ja kein Weg eines herrschaftlichen Königs. Es war der Weg zum Kreuz. Zu einem Weg, ein Weg zu absoluter Niedrigkeit und Schande, wo er für uns alle Schuld getragen hat. Und von Anfang an deutet sich dieser Weg an. An der Geburt, Jesus in einem Stall geboren, nicht in einem Palast. Und auch in unserer Geschichte sehen wir hier, Jesus reitet auf einem Esel ein. Nicht gerade hochherrschaftlich, Esel. Und dann heißt es noch, er kommt sanftmütig, demütig. Und das passt zu einem Esel. Also von einem neuen König hätte man erwartet, der kommt hoch zu Ross. Richtig, macht was her. Könnt ihr euch vorstellen, dass der Bundeskanzler zum nächsten Staatsbesuch in Amerika nicht mit der Flugbereitschaft der Bundeswehr fliegt? Also nicht, weil mal wieder was kaputt ist. Nein, noch nicht mal mit einem Linienflug, sondern dass er vielleicht als Matrose anheuert bei einem Frachtschiff, das 2 Wochen über den Atlantik unterwegs ist. Undenkbar. Und genauso undenkbar ist es eigentlich, dass Jesus, der erwartete neue König, auf einem Esel kommt. Jesus durchbricht alle unsere Vorstellungen. Man könnte auch sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, er durchkreuzt sie. Weil das Kreuz letztlich die größte Provokation ist und damals auch war. Die Leute erwarteten einen großen Herrscher, einen, der stärker ist als die Römer und nicht einen, der ins Kreuz geht. Was erwarten wir von Jesus? Erwarten wir vielleicht auch einen, der mal locker gleich alle Probleme löst, die Kriege beendet, die Wirtschaft floriert wieder und wir werden auch nicht mehr krank und alle verstehen sich. Und mancher, der so etwas erwartet, ist dann auch enttäuscht, dass Jesus nur in Anführungszeichen ans Kreuz gegangen ist. Aber wirklich? Nur? Nein, im Gegenteil. Am Kreuz hat er viel mehr getan, als er als ein politischer, mächtiger Herrscher hätte tun können. Dass er unsere Schuld getragen hat, hat den Weg zu Gott freigemacht, schenkt ewiges Leben. Und das ist das Allergrößte, was es gibt. Dass er auf einem Esel einzieht, ist schon ein Zeichen dafür. Lassen wir uns also unsere Vorstellung von Gott, was er tun müsste, im guten Sinne von Jesus durchkreuzen. Der Einzug von Jesus nach Jerusalem hat eine lange Vorgeschichte. Schon lange Jahrhunderte vor Jesus wurde das vorhergesagt, dass er kommen wird und wie er kommen wird. Beim Propheten Sacharja. Wir haben es jetzt mehrfach gehört. Jahrhundertelang haben die Menschen auf Jesus gewartet. Jetzt hat das Warten ein Ende. Jetzt ist Jesus da. Und viele Leute kannten das, was bei Sacharja steht. Die kannten sich aus in der Bibel. Und darum nannten sie Jesus den Sohn Davids, der im Namen des Herrn kommt, wie wir in Vers 9 lesen. Ich kann mir vorstellen, die Zeit des Wartens war oft nicht leicht. Da hat bestimmt mancher gedacht, stimmt das vielleicht alles nicht? Wo wir schon so lange warten? Hat uns Gott vielleicht vergessen? Und darum hat Gott immer wieder Propheten geschickt, die Erinnerung wachgehalten haben. So wie Sacharja. Und Gott hält Wort. In Vers 4 wird ausdrücklich betont, dass der Einzug in Jerusalem geschah, damit das erfüllt würde, was bei Sacharja vorhergesagt wurde. Wir haben hier ein sogenanntes Erfüllungszitat. Da wird darauf hingewiesen, dass das, was geschieht, eine Erfüllung ist von dem, was im Alten Testament vorhergesagt wurde. Diese Erfüllungszitate sind charakteristisch für das Matthäusevangelium. Wir finden sie an ganz vielen Stellen in diesem Evangelium. Am meisten in Matthäus 2, da haben wir innerhalb von 10 Versen gleich 3 Erfüllungszitate. Den Text gibt es dann am Sonntag nach Weihnachten. Warum stehen die besonders bei Matthäus, also bei Markus zum Beispiel nicht? Matthäus schrieb sein Evangelium hauptsächlich an Christen, die aus dem Judentum kamen. Und die haben ja auch Ärger bekommen von anderen Juden, die sagten, es ist alles Quatsch mit Jesus. Und durch die Erfüllungszitate machte Matthäus deutlich, auch wenn Jesus anders ist, als sich viele ihn vorstellen, doch ist er die Erfüllung der alttestamentlichen Verheißungen. Ihr also, als Christen, die aus dem Judentum kommt, ihr seid auf dem richtigen Weg, wenn ihr an Jesus glaubt. Ihr seid nicht vom Alten Testament abgewichen. Müsst euch nicht einreden lassen, ihr habt das alles über den Haufen geworfen. Nein, das ist genau das, was im Alten Testament vorhergesagt wurde, ist hier geschehen bei Jesus. Und für uns ist das also auch eine hervorragende Hilfe, weil wir dadurch diese Zusammenhänge deutlicher sehen zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und das ist ja auch ein Wunder, welche Zusammenhänge es da gibt, die uns auch wieder neu deutlich machen, dass die Bibel die Wahrheit ist, weil sich genau das erfüllt hat, was im Alten Testament schon gesagt wurde. Und so können wir darauf vertrauen, Gott steht zu seinem Wort. Was er verspricht, das hält er auch. Er ist nicht so wie wir oft, nicht irgendwas versprechen und dann nicht halten. Zum Beispiel Jesus, wenn er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt, dann gilt das. Dann gilt das auch für sie und für dich an jedem Tag in dieser Woche, wo du vielleicht denkst, ich bin allein, ich weiß nicht, wie es weitergeht, alles so schrecklich. Er ist da. Oder wenn du vielleicht gerade in einer Glaubenskrise bist, er ist da. Was er versprochen hat in seinem Wort, das hält er. Darauf kannst du dich verlassen. Das war das erste Kommen. Jesus ist in diese Welt gekommen. Das zweite Kommen, Jesus möchte in dein Herz kommen. Schauen wir also auf die zweite Bedeutung unseres Teekesselchens Advent. Jesus ist nicht nur damals gekommen, er will auch heute kommen, durch seinen Heiligen Geist, zu ihnen, zu dir, in dein Herz, in dein Leben. Wir haben es am Anfang gesungen, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Da sind jetzt nicht irgendwelche Kirchentüren oder Stadttore gemeint, sondern die Herzenstür ist damit gemeint. Die Frage ist, lassen wir ihn herein? In der Offenbarung sagt Jesus, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Also er bricht nicht einfach ein und sagt, ich zwinge mich dir auf. Nein, er respektiert auch unsere Entscheidung. Wir sagen, will ich nicht, dann kommt er auch nicht. Aber wollen wir? Wollen wir ihn in unser Herz, in unser Leben hineinlassen? Oder verschließen wir uns? In unserer Geschichte lesen wir in Versen 8 und 9, wie die Menge reagierte. Sie hieben Zweige ab. Das geht auf eine Tradition beim Laubhüttenfest, ein jüdisches Fest zurück. Da hieb man auch Zweige von den Bäumen und am Laubhüttenfest dachte man an den kommenden Herrscher von Gott, an den neuen König. Wenn hier dieser Brauch aus dem Laubhüttenfest praktiziert wird, dann heißt das, man feierte Jesus als Retter von Gott. Und dazu passt auch, dass Jesus als Sohn Davids bezeichnet wird. Mit diesem Titel Sohn Davids war nicht nur einfach irgendwie neuer Nachkomme von David gemeint, sondern der neue König, der von Gott kommt. Wenn Jesus ins Herz kommt, bleibt man nicht unbeteiligt. Dann ist das mehr als eine Tradition, mehr als, ja, okay, ist wieder Advent, wir stellen wieder Adventskranz auf, wie jedes Jahr. Es ist auch mehr als eine Information. Aha, bald ist wieder Weihnachten. Schnell noch sehen, dass wir einen Jahresabschluss gemacht kriegen oder irgendwas. Oder die Lehrer in der Schule schnell noch Arbeiten schreiben, Stress haben. Nein, das geht viel tiefer. Das ist Freude. Da geben wir Gott die Ehre. Wie geht es Ihnen, wie geht es dir zurzeit mit Jesus? Kannst du dich richtig an ihm freuen? Und wenn nicht, wäre das eine Chance, jetzt im Advent diese Freude neu zu entdecken? Neu zu sagen, danke, dass du auch für mich gekommen bist, dass du mich jetzt persönlich ansprichst, dass du für mich gestorben bist, dass du mir Hoffnung schenkst? Und dann überlege, wie kannst du ihn loben, ihm die Ehre geben? Zu dem Thema nächsten Sonntag mehr. Übrigens wird da auch noch eine Theatergruppe von Lena Klisch nächsten Sonntag spielen. Die Adventszeit kann also eine Zeit sein, wo wir die Freude an Jesus neu entdecken und ihm die Ehre geben. Und diese Freude an Jesus, es ist mehr als eine oberflächliche Begeisterung. In unserem Text hier sind die Leute total begeistert von Jesus. Hält das lange vor? Wir wissen nicht, ob das die gleichen Leute waren, aber es ist doch auffällig, dass kurze Zeit später wieder eine Menge etwas über Jesus ruft. Diesmal lautet der Ruf, kreuzige ihn. Wie tief geht deine Begeisterung für Jesus? Wir können noch einen Schritt weitergehen. In unserem Predigtext erfahren wir in den Versen 2 und 3, wie Jesus zu dem Esel und dem Füllen, also dem jungen Esel, kam. Da soll einfach gesagt werden, der Herr bedarf ihrer. Also er braucht sie. Und offenbar hat der Besitzer der Esel sie auch sofort für Jesus zur Verfügung gestellt. Wir können fragen, gerade im Advent, was bin ich bereit, Jesus zur Verfügung zu stellen? Wenn es in meinem Leben heißt, der Herr bedarf ihrer, er braucht dich. Also der Herr braucht deine Zeit, der Herr braucht dein Geld, der Herr braucht deine Kraft, der Herr braucht dein Leben. Und so können wir im Advent neu fragen, was möchte Jesus von mir haben? Wie sieht das aus, dass ich ihm etwas zur Verfügung stelle, mein Leben zur Verfügung stelle? Die Adventszeit ist eigentlich, nicht, das hat man heute fast vergessen, ist eigentlich nicht zuerst eine Zeit, wo man Plätzchen isst und sagt, ach ja, bald ist Weihnachten. Früher war das sogar so, dass es die Plätzchen erst zu Weihnachten gab. Die Adventszeit war eine Buß- und Fastenzeit. Buße heißt Umkehr, Neuanfang. Und auch wenn ich niemandem das Plätzchenessen schlecht machen möchte, aber warum nicht auch nochmal ganz neu in der Adventszeit fragen, wo kann ich umkehren? Wo ist Veränderung in meinem Leben angesagt? Damit ich dann eben Weihnachten nicht nur feiere als, okay, jetzt feiern wir mal wieder, sondern wirklich ganz dann bei Jesus bin, wenn das Fest kommt. Dass Jesus in mein Herz kommt, ist also nicht nur eine Sache abgeschiedener Innerlichkeit, Ruhe, friedlicher Kerzenstimmung, so schön das alles ist. Es ist eine Frage des konkreten Lebens. Bin ich bereit, ihm mein ganzes Leben zur Verfügung zu stellen? Das gehört nämlich zusammen, dass Jesus mir im Herzen nahe ist und dass ich ihm ganz gehöre. Das eine geht nicht ohne das andere. Wir versuchen das manchmal zu trennen und sagen, ja, wenn er mir hilft, dass ich mich gut fühle, ne, das ist ja schön, aber dass ich für ihn, das ist schon schwieriger. Und darum nochmal die Frage, was bedeutet es für mich ganz persönlich, ihm mein Leben zur Verfügung zu stellen? Übrigens, ich erinnere mal wieder gerne an die erste Frage vom Heidelberger Katechismus, das Lehrbuch des Glaubens aus dem 16. Jahrhundert. Viele haben die erste Frage auswendig gelernt. Und da wird gefragt, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Antwort, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben, nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Also ich gehöre nicht mir selbst, sondern ich gehöre ihm. Er ist der Eigentümer meines Lebens. Das ist hier sozusagen das Glaubensbekenntnis. Kann ich das mitsprechen? Ich gehöre ihm? Möchte ich das? Im Advent können wir fragen, gibt es irgendwas in meinem Leben, was ich Jesus bisher vorenthalte? Wo ich sage, nee, also hier will ich lieber selber entscheiden, was da passiert. Advent kann bedeuten, Jesus kommt neu in meinem Herzen und in meinem Leben an. Er verändert mein Leben, er prägt mein Leben. Ich kann mich neu öffnen für ihn und dann wird es bei mir persönlich in meinem Leben Advent. Ein drittes, Jesus kommt wieder. Am Schluss unseres Textes fragen die Leute in der Stadt, ja, wer ist Jesus eigentlich? Die Festpilger, die mit Jesus nach Jerusalem gekommen sind, die antworten, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Es wird interessant, wenn wir hier genau lesen, hier steht nicht ein Prophet, sondern hier steht der Prophet. Warum der Prophet? Der Prophet, das war auch im Judentum ein feststehender Ausdruck, nämlich der für den endzeitlichen Erlöser, für den, der am Schluss nochmal kommt und alles richtet. Im Alten Testament ist die Stelle dazu 5. Mose 18, Vers 5, da steht das. Das heißt, die Festpilger bekennen hier, Jesus ist der Retter, nicht nur für jetzt, sondern auch für die Endzeit, auch für die ganze Welt, auch für das, was am Schluss kommt. Und so sehen wir, dass diese Geschichte vom Einzug in Jerusalem über sich hinausweist. Sie ist nicht nur eine Erfüllung der Prophetie von Sacharja, sondern sie ist selber eine Art Prophetie. Eine Prophetie, Jesus wird noch einmal wiederkommen. Und so lesen wir es mehrfach im Neuen Testament. Aber dann wird er nicht mehr auf einem Esel kommen. nicht mehr klein und schwach, nicht mehr in der Krippe, nicht mehr am Kreuz hängen. Dann kommt er wirklich als der mächtige Herrscher, als der Richter, vor dem sich alle verantworten müssen. Auch daran denken wir in der Adventszeit. Nicht nur die Ankunft damals, nicht nur die Ankunft heute, sondern auch die Ankunft am Ende der Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo viele denken und das erfahren, es wird alles immer schwieriger. Kriege in der Ukraine, im Nahen Osten, wirtschaftliche Probleme, Inflation, der Werteverfall in der Gesellschaft, wachsender Gegenwind für Christen und dann noch die persönlichen Probleme, die jeden von uns besonders belasten. Wie kann man da noch Hoffnung haben? Dass Jesus wiederkommt, das ist die große Hoffnung der Christen. Und wer darauf vertraut, kann bei allem, was so schwierig ist, sagen, das ist nicht das Letzte. Und ich freue mich, dass er kommt. Und das gibt auch Kraft. Das gibt auch Kraft, jetzt schon etwas zu tun, sich zum Beispiel einzusetzen für den Frieden. Was für eine Vorfreude. Er kommt. Man kann das so in ganz kleinem Rahmen vergleichen. Wenn ich mich sehr auf einen Menschen freue, dann verändert das etwas. Das ist schon ein paar Jahre her, im Studium, da bin ich dann von Wuppertal nach Tübingen gegangen. Meine damalige Freundin, heute meine Frau, wohnte noch in Essen, also viele hundert Kilometer entfernt. Und damals gab es noch keine Bahntickets, die man für 29 Euro buchen konnte, Deutschlandticket auch nicht. Wir konnten uns also nur relativ selten sehen, Auto hatten wir schon gar nicht. Und ich kann mich bis heute an die Vorfreude erinnern, wenn so ein Treffen näher rückte. Zuerst habe ich die Tage gezählt, dann die Stunden. Äußerlich hatte sich in meinem Leben nichts verändert. Ich musste immer noch an Studien arbeiten, Vorlesungen und Seminare besuchen, schriftliche Ausarbeiten, Verfassungen für Prüfungen lernen. Ging so weiter wie sonst auch. Aber es war doch alles anders, weil ich mich so freute, sie bald wiederzusehen. Übrigens würde mir das heute genauso gehen, wenn wir uns länger nicht sehen könnten. Überlegen Sie, überlege du, gibt es einen Menschen, auf den du dich ganz besonders freust? Und so kannst du das als Beispiel nehmen, als Bild nehmen. So und noch viel mehr können sich alle Jesus-Leute freuen darauf, dass Jesus einmal wiederkommt. Da können wir zwar keine Tage zählen, wir wissen nicht, wann das sein wird, aber wir können uns freuen. Die Adventszeit ist eine Zeit großer Erwartung. Wir erwarten, er kommt. Egal, was in diesem Leben passiert, in dieser Welt passiert, egal, was in meinem Leben passiert, diese Hoffnung bleibt für alle, die zu Jesus gehören. Und diese Hoffnung prägt, diese Hoffnung gibt Kraft, diese Hoffnung trägt durch. Wir haben in unserem Text ein dreifaches Kommen von Jesus. Und so auch im Advent, ein dreifaches Kommen von Jesus. Er ist damals in diese Welt gekommen. Er möchte heute in dein Herz, in dein Leben kommen und er wird wiederkommen. Sie oder du kannst dich fragen, welches Kommen von Jesus ist mir jetzt besonders wichtig? Dann nimm das mit in die Adventszeit. Lass uns beten. Danke, Herr, dass du kommst. Lass uns dich, lass uns deine Nähe gerade jetzt im Advent besonders erfahren, Jesus. Wir wollen uns neu für dich öffnen und uns freuen an dir. Amen.
Ja, himmlischer Vater, Jesus Christus, du Heiliger Geist, ich sage dir persönlich erstmal Dankeschön für diese Gnade, dass ich jetzt hier stehen darf und darf für die Menschen hier bei uns in der Auferstehungskirche und für die Menschen, die uns im Internet sehen und nachher von CD hören, bitten, dass du unsere Herzen öffnest, dass du unseren Geist öffnest und für all das Weltliche verschließt, dass du das, was uns gesagt worden ist von dir, indem du uns die Wiederkunft deines Sohnes angekündigt hast, Jesus Christus, unseren Erretter, einfach wirklich ans Herz legst, dass du unser Herz und unseren Geist öffnen willst, damit wir dir nachfolgen, wieder nachfolgen, bereit sind, zur Umkehr dir nachzufolgen und uns von dir ansprechen lassen und auch Mut haben, unser Leben in deine Hände zu übergeben oder auch wieder zu übergeben. Herr, hab du Dank dafür, du großer Gott, dass du uns immer wieder, jeden Tag unermüdlich neu eine Chance gibst, wieder mit dir zu starten. Dass du uns nicht in Ruhe lässt, dass du uns nicht alleine lässt. Hab du Dank dafür, dass wir dich hören dürfen. Hab du Dank dafür, dass du zu uns sprichst. Hab du Dank dafür, dass du uns hilfst. Und hab du auch Dank dafür, dass du uns deinen lieben Sohn Jesus gegeben hast, dass er alle Schuld, alle Last von der Welt auf sich genommen hat, Qualen erlitten hat, gedemütigt worden ist für uns, dass er das alles getragen hat am Kreuz auf Golgatha, damit wir ewiges Leben erhalten und damit wir dir nachfolgen können und uns freuen können auf das Wiederkommen von Jesus, deinem Sohn, der eine neue Welt schaffen wird. Dass wir nicht auf ewig verloren sind und bleiben, sondern dass wir einfach wirklich jetzt diese Zeit, diese Gelegenheit nutzen, zu dir zu sprechen und dir unser Leben neu anzuvertrauen oder unser Leben dir zu übergeben und unsere Sündhaftigkeit vor dir zu bekennen. Hab du Dank dafür. Ich möchte dich auch bitten für unsere Geschwister in der Welt, die in der Mission unterwegs sind, die oft harte Tage haben, wo sie angefochten werden, wo der Teufel versucht, sie immer wieder und immer wieder zu beirren. Herr, sei du bei ihnen, schenk ihnen ein klares Denken, schenk ihnen einen offenen Geist für deine Worte, die du zu ihnen sprichst. Und lass sie festhalten an dir und deiner Botschaft. Sei du bei unseren Geschwistern in Israel, sei du bei ihnen auch jetzt in diesen schwierigen Zeiten, wo doch wieder der Unfriede regiert. Herr, sei du bei den Völkern, wo Kriege sind. Schenk du, dass Frieden einkehrt. Schenk du, dass der Übeltäter verliert und dass deine Hand und dein Wort und das, was du sagst, gewinnt. Du bringst den wahren Frieden. Du bringst die wahre Liebe. Bei dir finden wir all das, was wir in der Welt niemals finden werden. Und ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Und alles, was wir jetzt noch sagen wollen, bringen wir in dem Gebet, was du uns geschenkt hast, gemeinsam zum Ausdruck. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht in diesen Adventssonntag und die Adventszeit mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.